ARD.
Scheitern macht keinen Spaß, vor allem nicht, wenn andere dabei zugucken, lässt sich aber nicht verhindern und deswegen braucht es andere Formen des Umgangs mit dem Scheitern können.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Wir heißen Sie alle sehr, sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Wunderbar, dass Sie alle wieder dabei sind. Die Folge können Sie natürlich auch wieder hören in der ARD Audiothek, wo Sie uns auf jeden Fall auch abonnieren sollten, oder? Petra, ist eine gute Idee, ne?
Unbedingt, ist immer eine gute Idee, denn gerade dich regelmäßig zu hören, macht einfach die Tage schön, vor allem an so einem Tag wie heute. Das ist aber erklärungsbedürftig.
Wir brauchen so ein bisschen Zuspruch, ne? Wir hatten beide keinen guten Start, wir sind quasi im Kleinen gescheitert eigentlich heute schon.
So ist es. Wir haben eigentlich das Thema Scheitern ganz groß und haben festgestellt, dass unser beider Tage eigentlich oder unserer Nächte schon mit kleinem Scheitern begonnen waren. Ich habe einen Schlüssel verloren auf eine sehr peinliche Weise. Einen sehr wichtigen Schlüssel, genau. Der zum Glück wieder aufgetaucht ist, aber mich die Nacht gekostet hat und du hattest aus anderen Gründen nicht so eine gute Nacht.
Ja, ich hatte Kreisgedanken in der Tat, weil ich das erste Mal seit langem auch wieder mal so dachte, oh Gott, was ist, wenn das nicht funktioniert? So ein neues Projekt, was ansteht und ich habe so gedacht, oh Gott, was wäre denn eigentlich, wenn man mal scheitert? Also es ist kein Zufall, es ist wirklich so vorgekommen. Wir hatten uns aber unabhängig davon sowieso schon Gedanken gemacht über die heutige Folge, also das Thema gesetzt. Aber vorab vielleicht noch ganz kurz für alle, die neu sind bei uns, auch herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch den Weg gefunden haben. Wir zerbrechen uns hier alle zwei Wochen den Kopf über die Welt, aber wir verzweifeln nicht dabei, sondern wir bleiben dabei Mensch. Und das bedeutet, egal was passiert, wir atmen ein, wir atmen aus. Und wir benutzen Herz und Hirn. Wollen wir das?
Das machen wir so und oder? Wir gönnen uns ab und zu natürlich auch Momente der Resignation und der eine oder die andere hilft dem Gegenüber dann immer wieder da raus. Deswegen sind wir auch zu zweit in diesem Podcast.
Das ist richtig, genau. So, und jetzt nochmal ein- und ausatmen, besonders für mich heute an diesem Tag. Wir wagen uns heute nämlich an ein sehr menschliches Thema, aber auch so ein bisschen ein Tabu, Scheitern, oder? Ist das so?
Ja, ne? Selbst gegenüber sich selbst ist das ja so. Wenn man über Scheitern reden will, gibt es eine ganz schöne Blockade, finde ich. Vor allem, wenn es um größeres Scheitern geht. Das ist sehr schambesetzt. Und das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass die Ansprüche an sich selbst so hoch sind, aber natürlich auch die Ansprüche der anderen an einen. Also perfekter kann es ja gar nicht gehen. Am liebsten und sich dann eingestehen zu müssen, dass man mit irgendwas so richtig vor eine Wand gelaufen ist, das tut einfach weh.
Vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch ein sehr großes Thema, gerade in Deutschland, das werden wir heute auch noch analysieren. Nennen wir die Folge doch mal vom Hinfallen und Wiederaufstehen, weil so ist es ja eigentlich vielleicht in der schönsten Vorstellung, dass das gelingen kann, anstatt dass man so stigmatisiert ist oder sich selber häufig ja auch, wie du sagst, dann so abstraft und so unzufrieden ist. Und ich habe es ja gerade auch zugegeben. Ich habe auch Angst davor, dass mir mal was nicht gelingt und dass ich, dass man scheitert. Scheitert ist natürlich auch ein großes Wort, gibt's in vielen Belangen, aber schon, dass ich so, weiß ich nicht, als Vater, als Ehemann, aber vor allem auch, muss ich sagen, beruflich, weil zum Beispiel im Journalismus, also Fehler sind da nicht so vorgesehen. Ein Fehler im Journalismus ist auch schon eher scheiße.
Ja, und es gibt so im Alltag so ein Wort, was ich ganz furchtbar finde. Das ist nämlich das sogenannte Unverzeihliche. Das sagt man dann ganz schnell. Das ist ja unverzeihlich. Das bezieht sich ja auch auf kleinere Fehler. Gerade bei Leuten, die wie du und manchmal ja auch wie ich etwas kleiner in der Öffentlichkeit stehen. Da ist manchmal schon ein Halbsatz zu viel oder falsch intoniert. Einer, der dann mit diesem Wort unverzeihlich konnotiert wird. Und das ist ein ganz furchtbares Wort. Denn ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass es so schwer ist, über das Scheitern können zu reden. Weil damit ja signalisiert wird, du kannst gar nicht wieder aufstehen. Du bleibst da am Boden liegen, bitte.
Vor allen Dingen so, wenn man so guckt im Umfeld, ich glaube, es wird ja eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, ständig gescheitert, so im Großen und Kleinen. Und wir wollen heute mal so einen Weg finden, da vielleicht offen damit umzugehen, dass das nicht so schwierig sein muss, sich anfühlen muss, wenn man denn auch mal scheitert. Bist du schon mal grandios gescheitert und das würdest du jetzt hier mit uns teilen? Oder?
Also es gibt unterschiedliche Ebenen, wo ich gescheitert bin. Also manchmal scheitert man an bestimmten Zielen, die man nicht erreicht. Ich habe auch schon mal eine Wahl verloren. Das ist auch eine wichtige Erfahrung.
Wobei, also stand zur Wahl für ein
genau,
Amt.
Genau, stand für ein Amt und bin ich gewählt worden am Schluss. Und das ist im Rückblick eine super wichtige Erfahrung für mich gewesen. Eigentlich auch eine schöne, ehrlich gesagt, weil man daran merkt, wer zu einem hält und wer nicht. Das ist so eine Nagelprobe für Freundschaft und vielleicht sogar auch für Liebesbeziehungen. Aber in der Situation selbst ist es natürlich schwer, weil andere zugucken, auch Öffentlichkeit zuguckt. Und das ist vielleicht die intensivste Form des öffentlichen Scheiterns. Es gibt allerdings auch Formen des Scheiterns an eigenen Ansprüchen, die vielleicht noch schmerzhafter sind, über die man noch viel weniger redet, weil man sich etwa vornimmt, anders mit seinem Kind oder einer Kollegin umzugehen und immer wieder merkt, ich kann da nicht über meinen Schatten, ich falle immer in dasselbe Verhaltensmuster. Und auch das gehört zu dieser Erfahrung, ich will es richtig machen und schaffe es nicht.
Ich glaube auch also ob und wann Menschen sich als gescheitert sehen, das hängt auch von der Gesellschaft ab, in der sie leben. Und das ist in der Tat so, dass in kaum einem anderen Land der Welt Misserfolge so sehr geächtet werden wie in Deutschland. Ich kann das auch gleich belegen, aber erstmal ist das gefühlt, findest du, das trifft zu? Und wenn ja, hast du eine Idee, warum das so ist bei uns?
Also zum einen gibt es natürlich schon ganz elementar in Kontexten, die man ja schon im Sandkasten erlebt, sowas wie die Erziehung zur Schadenfreude. Man fühlt sich dann einfach besser, wenn man auf die zeigt, denen gerade etwas furchtbar misslungen ist. Man hat das ja auch im Sport. Und furchtbar misslungen kann ja dann manchmal schon der vierte Platz sein und gar nicht, dass man irgendein Tor verpasst oder vom Stufenbarren fällt. Also das fällt mir auch auf im Umgang mit der Begleitung von kleinen Kindern schon. Mhm. Also dass Erwachsene dann lachen, wenn ein Kind bestimmte Dinge nicht kann. Und Kinder imitieren dieses Verhalten dann natürlich. Und im Sport finde ich es besonders auffällig. Die Schule ist auch ein Kontext, in dem es keine gute Kultur des Umgangs mit dem Scheitern gibt. Wir haben, glaube ich, in Deutschland überhaupt so eine Kultur, die weder richtige Exzellenz noch das Gegenteil ertragen kann und deswegen nicht ermutigt in einer Situation des Scheiterns, sondern gegebenenfalls sogar vorführt. Also die klassische Situation, dass jemand wieder eine 6 in Mathe geschrieben hat und dann der Kommentar des Lehrers, du schaffst es sowieso nie, anstatt zu sagen, lass uns mal überlegen, wie du wieder aufstehen kannst. Mhm. Das ist so, sind so kleine Alltagssituationen, die prägen uns natürlich. Der Eindruck, dass Scheitern nicht erlaubt ist.
Ja, oder auf jeden Fall negativ bewertet. Also es gibt einen Wirtschaftspsychologen an der Leuphana-Universität in Lüneburg, der heißt Michael Frese, der hat die Toleranz für Fehler in 61 Ländern verglichen und Deutschland landet da auf dem vorletzten Platz. Das wäre doch mal irgendwie ein Thema für euch, oder? Für den Ethikrat, da irgendwie mal drüber nachzudenken, hatte ich noch so...
Vielleicht wäre es eher was für die Pastoren und Theologen in mir.
Ja.
Denn eigentlich würde ich ja immer sagen, dass aus dem christlichen Gedanken heraus es viel einfacher sein muss, Scheitern, das eigene Scheitern, aber auch das Scheitern anderer nicht nur anders zuzulassen, sondern auch anders zu begleiten. Das ist aber nicht so. Also dieser Perfektionsdrang spielt eine große Rolle. Und was ich so paradox finde, wir reden gerade alle in Deutschland ja darüber, was alles nicht klappt. Die Bahn kommt zu spät, zu viel Bürokratie, all diese Hürden, die uns irgendwie ungeduldig werden lassen. Dann könnte man ja sagen, dieses Perfektionierungsprogramm Made in Germany ist gescheitert. Und die Konsequenz daraus wäre ja gut. Und was heißt es jetzt, wieder aufzustehen? Und gleichzeitig lassen wir individuelles Scheitern kaum zu und wir lassen es ja auch im ökonomischen Sinne nicht zu. Also wenn man mit Unternehmern und Unternehmerinnen spricht, gibt es kaum eine Wirtschaftsordnung, aber auch kein gesellschaftliches Umfeld, das so unbarmherzig damit umgeht, dass etwa jemand eine gute Idee hat, eine Firma gründet und dann nach 5 Jahren merkt, das funktioniert doch nicht am Markt, ich muss vielleicht was anderes machen. Das ist zum Beispiel im angelsächsischen Kontext wirklich anders. Mhm. Da ist es irgendwie cool, eine zweite, dritte, vierte Firma zu gründen. Und bei uns gibt es sogar so Milieus, wo man dann sagt, den laden wir besser nicht mehr ein, dessen Firma ist gerade pleite gegangen. Das habe ich vor ein paar Wochen noch gehört.
Ja.
Das ist ja eine schräge Reaktion.
Ich glaube auch, du hast da gerade, also all das, was du gerade gesagt hast, da kann ich, gibt es noch echt konkrete gute Beispiele oder ja doch, gute Beispiele. Nicht schlechte Beispiele, sondern gute Beispiele. Und ich glaube, dein Punkt, den du gerade gesetzt hast, Perfektionismus, das ist, denke ich, auch ein großes Thema. Also wir leben, finde ich, schon in einer Kultur, in der es sehr wichtig ist, also den Deutschen ja schon Unsicherheiten zu vermeiden. Darum auch immer dieser Perfektionismus. Also wir sind ja auch wenig fatalistisch, will heißen, schicksalsergeben, so. Also ich weiß nicht, ich habe mal für lange Zeit oder viel Zeit in Indien verbracht. Das ist ja wirklich komplett anderes Thema. Da ist mir das einfach extrem stark aufgefallen, dass es einfach eine sehr geringe oder mangelnde Fehlertoleranz in Deutschland gibt. Und die führt dazu, dass deutsche Organisationen und Unternehmen, ehrlich gesagt, ziemlich gut in der Vermeidung von Fehlern sind. Das wird den Deutschen immer wieder attestiert. Das ist so auf der Habenseite. Aber wenn dann doch was schief geht, dann wird es halt schwierig so, weil Fehler tabu sind, wird später drüber gesprochen, man hat Angst vor Ärger mit dem Chef und das verhindert, dass Fehler frühzeitig erkannt und pragmatisch bearbeitet werden. Und da musste ich zum Beispiel an den VW-Dieselskandal denken. So. Das war ja auch die große Schmach, das war ja auch ein Wahnsinnsscheitern, wenn man so möchte, um ehrlich zu sein, sogar ein Mogeln. Statt offen zu sagen, kriegen wir nicht hin, das schaffen wir nicht mit dem sauberen Dieselmotor.
Sorry, und das ist ja ein interessanter Zusammenhang, also das Verhältnis von Scham und dem Bedürfnis zu vertuschen, also dann ja auch möglicherweise kriminell zu vertuschen. Das ist ja eine ganz tückische Verbindung, anstatt offensiv damit umzugehen, in der Tat, dass ein Projekt, auch ein firmeninternes oder ein Innovationsprojekt oder was auch immer, doch nicht die Ergebnisse hat, die man gerne gehabt hätte. Und dann könnte man ja sagen, wir sind hier gescheitert, wir versuchen es an anderer Stelle aber nochmal.
Das war nicht möglich so. Also wenn man, es gibt einen sehr, sehr guten Podcast darüber auch, über den, auch vom Norddeutschen Rundfunk, also über den Abgasskandal. Und da hörst du immer wieder, dass schon auf den unteren Ebenen dieses offene Wort gar nicht möglich war, weil man Angst hatte, nach oben das Scheitern offen zu kommunizieren. Oder ich habe noch ein anderes Beispiel, das betrifft uns alle, und zwar, dass Ärztefehler immer noch recht häufig sind. Etwa 2000 werden jedes Jahr in Deutschland nachgewiesen und offiziell anerkannt. Es gibt aber ein Aktionsbündnis Patientensicherheit, das geht sogar von 40.000 Behandlungsfehlern und 17.000 Todesopfern aus. Und die bemängeln eben auch, weil es keine richtige Fehlerkultur gibt, dass es krasse Hierarchien gibt und zum Beispiel im OP-Saal kaum ein Assistenzarzt oder ein Pfleger riskiert, den Chef auf einen Fehler hinzuweisen. Findet nicht statt und dadurch gibt es viele Behandlungsfehler und viele Todesopfer. Und das ist, da denkt man sich doch schon, boah, wir müssen das abschütteln, wir müssen das verbessern, weil ansonsten zugespitzt sterben uns Leute im Krankenhaus.
Naja, und einen Fehler zu machen, ist ja eigentlich noch gar kein Scheitern. Das Scheitern wächst ja erst aus der Tatsache, dass man aus diesem Fehler nichts macht, nichts lernt. Ich meine, das ist ja eigentlich die Botschaft. Wer etwa ein Instrument lernt, weiß das. Also jeder Fehler weist sich darauf hin, was du noch bearbeiten musst, damit irgendwann tolle Musik erklingt. Also das ist eigentlich eher die Herausforderung, diesen Fehler zu erkennen und dann über ihn hinauszuwachsen. Also ihn gerade nicht zu vertuschen, denn das hört man, sondern ihn zu beheben und manchmal dann auch offen zu benennen. Und dafür bräuchte es in der Tat eben eine andere Kultur. Ich mag das Wort Fehlerkultur nicht, weil es so klingt, als müsste man diese Fehler feiern. Aber das ist ja damit gar nicht gemeint. Es bräuchte vielleicht ein ehrlicheres Verhältnis dazu, dass man Fehler niemals vermeiden kann. Man kann sie ja noch nicht mal durch künstliche Intelligenz vermeiden, die vermeintlich perfekter ist als die menschliche Intelligenz, weil Fehler eben passieren und das Scheitern entsteht oft aus der Vertuschung kleiner Fehler und das können wir ja auch in anderen institutionellen Kontexten sehen, aber individuell, also auch in Bezug auf mich selbst erlebe ich das eben auch. Es ist einfach schwer auszuhalten, wenn man merkt, es gibt so bestimmte Dinge, die einem immer wieder passieren, obwohl man es doch endlich richtig gut machen will.
Ich glaube vor allen Dingen auch, es braucht Mut, ne, das zu machen. Wenn du zum Beispiel guckst, so in der Politik, ich bleibe trotzdem nochmal beim Wort Fehlerkultur. So, also wenn man sich jetzt 700 Seiten von Angela Merkel durchliest in ihrer Biografie, so, also da ist ja auch so nicht dieses, ja, sorry, das und das ist jetzt nicht so gut gelaufen gewesen. Oder wenn man Gerhard Schröder hört über seine Freundschaft mit Putin, der auch nicht irgendwie mal gesagt hat, ja, sorry, ist kein lupenreiner Demokrat gewesen, habe ich mich geirrt so. Also ich weiß auch, ich habe immer so den Eindruck, wenn da oben auch vielleicht mal da vorangegangen würde, dass man da auch das vielleicht ein wenig ändern könnte. Zum Beispiel auch Corona-Pandemie, Aufarbeitung, fällt ja auch allen Beteiligten sehr schwer zu sagen, boah, da wurden viele Fehler begangen, oder? Siehst du das?
Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Ich finde das Wort Aufarbeitung so schwierig, weil wir es auch benutzt haben ursprünglich für die Aufarbeitung der Verbrechen in der NS-Zeit und dann in der DDR-Diktatur. Das heißt, es gibt dann auch ein Interesse daran, nicht die Fehler zu benennen oder möglicherweise auch die Fehleinschätzung und ihre Folgen, sondern daraus ein Verbrechen zu machen. Deswegen würde ich auch da sagen, das ist eigentlich schon Teil des mangelnden Umgangs mit Fehlern, dass damit sofort suggeriert wird, das ist eigentlich ein unverzeihliches Verbrechen, anstatt zu sagen, es sind verzeihliche Fehler, die man hoffentlich nie wieder macht und die müssen aber auch klar benannt werden. Das heißt, man muss auch Verantwortung übernehmen für möglicherweise im Rückblick falsche Entscheidungen. Und weil diese Unterscheidungen nicht möglich sind, gibt es dann immer nur die Variante, entweder perfekt sein oder ein Verbrecher sein. Und dass das nicht skalierbar ist, finde ich, ist schon Teil des Problems. Und das andere, das hat auch was so mit dieser Frage der Unternehmenskultur zu tun, um jetzt nochmal so einen wirtschaftlichen Bereich aufzugreifen, den man auch individuell kennt. Wer keine Risiken eingeht, macht natürlich auch weniger Fehler. Das heißt, wer ein Risiko eingeht, ein Unternehmensrisiko, ein Lebensrisiko, ein Beziehungsrisiko, muss immer damit rechnen, zu scheitern. Das gehört mit zum Risiko, sonst wäre es ja kein Risiko. Und deswegen gibt es vielleicht auch so diese Scheu, riskante Dinge auch im guten Sinne zu übernehmen, weil die Beobachtung von links und rechts eben ist, na, wird das wohl was? Und eigentlich müsste man da sagen, naja, die oder der übernimmt so ein Risiko auf sich, selbstverständlich kann es sein, dass es scheitert. Und das gilt auch für etwa in meiner Kirche, wenn da zwei junge Kolleginnen sagen, wir wollen mal was ganz anders machen, kommen sofort vom Seitenrand die Kommentare, aber was, wenn du scheiterst? Man könnte ja auch umgekehrt sagen, ja, aber was, wenn es klappt?
Ja, achso, oder das ist ja, was, erinnert mich ja an dein Poster.
So, genau. Das, oder was, wenn wir aus den Fehlern etwas lernen und es danach noch besser machen. Aber dieser Perspektivenwechsel führt zu einem anderen Blick, nämlich dass Scheitern nicht nur möglich ist, sondern manchmal vielleicht auch nötig, weil man sich eben verrannt hat. Und danach könnte man etwas anders machen.
Ja, nochmal kurz, falls die letzte Folge nicht gehört haben, das Poster in deiner Küche, da steht, what if it works?
Genau.
Was wäre, mal angenommen, es würde funktionieren.
So ist
es.
Und das ist nicht umsonst in englischer Sprache und nicht in deutscher. Denn diese Orientierung an dem, was möglich wäre, aber eben auch scheitern kann, ist eben ein Perspektivenwechsel gegenüber dem, was alles an Szenarien das Scheitern schon antizipiert, um dann gar nicht erst irgendwas anders zu machen. Und das gilt aber auch für Kommunikation, etwa für politische Kommunikation. Wenn die so teflonartig sich gegen alles absichert, dann macht man vielleicht keinen Fehler, aber niemand kann zuhören.
Deshalb fällt dir da im politischen Bereich nochmal, ich hatte gerade Merkel und Schröder gesagt, fällt dir da was ein, wo du denkst, ja, okay, doch, da hat sich mal jemand hingestellt und gesagt, boah, nicht gut gelaufen, haben wir erkannt, machen wir jetzt anders.
Schon lange nicht mehr, jedenfalls nicht, gegebenenfalls auch mit so einer Konsequenz, die ja auch aus der Verantwortung für ein Scheitern resultieren könnte. Also ein Rücktritt, der aber gleichzeitig dann verstanden wird, nicht als Unverzeihlichkeit, sondern als das Gegenteil. Als eine Möglichkeit, dass andere dann etwas neu anfangen. Das Nicht-Eingestehen von Scheitern und auch diese Fehlervermeidung führt ja auch dazu, dass Leute sich permanent rechtfertigen und damit auch so unnahbar werden.
Wobei, da sagst du was, weil dann ist wieder dann am Ende, typisch deutsch wäre wahrscheinlich, okay, da muss ein Kopf rollen, da muss ein Rücktritt kommen. Weil ich hätte ein Positivbeispiel aus Schweden. Die waren ja relativ früh bei der Digitalisierung an den Schulen und haben auch in den Grundschulen iPads eingeführt und haben dann nach 2 Jahren das Karolinska-Institut beauftragt. Das ist eine der größten, angesehensten Unis in Europa. Die sollten untersuchen, welche positiven Effekte das hatte. Die haben keine positiven rausgefunden, sondern nur negative. Und die sind ja auch, ich glaube, das erste Land, das wieder zurückdreht und sagt, okay, komm, alle Smartboards raus, wieder normale Kreidetafeln in die Klassenzimmer, wir hören damit auf. Und es gab in der großen Tageszeitung an alle Kinder, also richtig adressiert von der Politik, von der, ich meine, Gesundheitsministerin oder Bildungsministerin. Liebe Kinder, es tut uns leid, dass wir euch diesem Riesenexperiment ausgesetzt haben. Wir entschuldigen uns dafür und wir werden es ab jetzt anders machen, / besser machen.
Wow, das ist ja toll. Also das könnte man sich ja ohne weiteres 5 Jahre nach Corona auch vorstellen, eine Form, gerade sich Kindern und Jugendlichen gegenüber auf diese Weise zu entschuldigen. Ist nicht passiert. Ich würde nur trotzdem sagen, auch Rücktritte sind was anderes als Köpfe rollen lassen. Also du hast das gerade genau in dieser deutschen Zuspitzung formuliert.
Richtig, stimmt.
Anstatt zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für etwas, was gescheitert ist und kann dann aber auch in Frieden und auch öffentlich im Frieden etwas anderes neu beginnen und jemand anderes übernimmt dann die Funktion, die ich vorher hatte. Mhm. Also es wäre eine sehr entspannte, sehr die Verantwortlichkeit in einem Amt bezogene Art, Rücktritte zu kommentieren und sie nicht zu feiern, in der Tat als sowas wie den modernen Schafott.
Ja.
Ja, dann auch mit der medialen Kakophonie, die man sich so vorstellen kann. Und das führt aber natürlich dazu, dass niemand sich so einen Schritt noch zutraut, weil damit ja sowas wie der bürgerliche Tod verbunden ist mittlerweile. Anstatt zu sagen, ja, den laden wir jetzt erst recht ein oder die hat eine Konsequenz gezogen, die wir so stark finden. In gewisser Weise kann man das bei der Biografie von Margot Käßmann, der ehemaligen Landesbischöfin in Hannover, ganz gut beobachten. Die hat ja so eine Konsequenz gezogen und es hat ihr ja dann am Schluss gar nicht geschadet. Das hat ja ihre Glaubwürdigkeit auch als Christin und Pastorin eher gesteigert.
Wir haben ja lange hier gemeinsam auch gesessen.
Genau,
und da war die Überschrift war eine Ikone des Rücktritts.
So. Mhm. Das Ikonische würde ich dann schon wieder deswegen in Frage stellen, weil das eine Mediensicht auf die Dinge ist. Es soll ja eher darum gehen, dass wir alle miteinander vielleicht eine empathischere Form lernen, nicht nur mit dem eigenen Scheitern umzugehen, sondern auch mit dem Scheitern der anderen und die Verzeihlichkeit eher in den Mittelpunkt stellen,
super,
die anspruchsvoll genug ist.
Super. Und darauf will ich heute so ein bisschen hinaus, ne? Also, weil wir auch im Privatbereich jetzt gucken wollen. Und das finde ich sehr gut, dass du das gesagt hast, weil ich finde, wenn wir das dadurch so ein bisschen die Angst vorm Scheitern nehmen können, weil ich glaube, gerade in Deutschland hatten wir eben gehört, besonders bei uns irgendwie schwierig vom Umfeld her, hält einfach, glaube ich, diese Angst viele Menschen davon ab, Träume zu verwirklichen, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ein Buch zu schreiben etc. Und deshalb wäre heute für mich irgendwie in dieser Folge so schön, so ein Learning zu haben, okay, wie kriegen wir das denn besser hin? Was können wir denn machen? Und du hast vorhin schon gesagt, da gehe ich auch nochmal gern drauf ein. Und in der Tat ist die Forderung vom Psychologen Olaf Morgenroth zum Beispiel, eine offenere Lernkultur an den Schulen. Du hast es vorhin schon gesagt. Also dass Kinder im Unterricht vielmehr zum Experimentieren angeregt werden. So nach dem Motto, auf Englisch Trial and Error, Versuchen und Fehler, statt da sofort jeden Fehler auszumerzen, dass man die Schüler mehr probieren lässt.
Ja, und ihnen auch zutraut, aus Fehlern etwas zu lernen, ohne dass das gleich mit so einer Art von öffentlicher Scham im Klassenraum verbunden wird. Denn wie kann jemand aus Fehlern lernen wollen, wenn ihm oder ihr mal gesagt wird, du schaffst das sowieso nicht oder du bist nicht mal ausreichend, sondern mangelhaft oder sogar ungenügend. Jetzt kann man sagen, es bezieht sich ja nicht auf die Person, sondern nur auf eine bestimmte Art von Kompetenz. Aber ich sehe das auch im Vergleich etwa zu Schulen in Kanada, wo mein Sohn gerade zur Schule geht, da gibt es sowas wie eine Ermutigungskultur. Das heißt nicht, dass man nicht über Fehler redet, sondern die zweite Frage ist immer, was lernst du jetzt aus diesem Fehler? Das ist eine ganz andere Art des Besprechens auch dessen, was noch nicht gelungen ist. Und die andere Dimension, die ich wirklich wichtig finde, ist die auch mit sich selbst. Gibt es ja so eine brutale Unbarmherzigkeit. Und deswegen kommt man ja nicht auf die Idee, das eigene Scheitern zu thematisieren. Weil es so eine Gnadenlosigkeit auch mit dem eigenen Spiegelbild gibt bisweilen, die mich auch in Gesprächen, gerade bei Menschen, die viel Verantwortung haben, wirklich erschreckt. Und diese Art der vermeintlichen Fehlerlosigkeit macht ja auch wahnsinnig einsam. Also gerade Menschen, die in Unternehmen oder in der Politik oder an anderer Stelle eben ahnen, dass sie fehlerfrei sein müssen, damit sie nicht in einer Weise bedrängt werden, die sie beruflich nicht überleben werden.
Ich muss gerade daran denken, wir haben ja in einer vorherigen Folge auch mal über so das neue Leistungs, wir wollten den Leistungs Begriff positiv.
Damit stark gemacht eigentlich.
Ja, genau. Und ich habe auch gerade gedacht, ja, Moment, da ging es ja irgendwie darum, auch irgendwie, ja, auch ab abzuliefern und das wieder zu feiern und in so einen Flow zu kommen, wenn man, was hatten wir gesagt, so positive Resonanz hat oder einfach Erfolge oder so. Und ich glaube, vielleicht ist es das, dass man das verbindet miteinander, dass zum Leisten auch das Verrennen manchmal gehört und dann aber auch wieder immer weiterzulaufen. Dass das Leisten nicht oder ja, das Leisten nicht nur bedeutet, einen Erfolg an den anderen zu reihen.
Vielleicht sogar im Gegenteil. Also wenn ich mir überlege, welche Menschen mir imponieren, dann sind das ja in der Regel Menschen, die schon irgendwas aufgebaut haben, aber dann auch beschreiben können, wie sie vor Hindernisse gerannt sind, wie sie gestolpert sind, wie sie zwischendurch dachten, ich bin wirklich auf dem Holzweg. Und ich habe einen guten Freund, der sagt immer, nächstes Mal machen wir bessere Fehler. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Lebensmotto. Denn einfach nur zu sagen, aus Fehlern kann man lernen, das ist ja das eine. Das stimmt ja auch gar nicht immer. Es gibt ja auch Fehler, die dramatisch Folgen für andere haben und die möglicherweise für die, die davon betroffen sind, auch wirklich erstmal unverzeihlich sind. Mhm. Aber es gibt ganz viele Bereiche, in denen kein lässiger oder überheblicher Blick mit dem eigenen Scheitern, aber ein ehrlicher und vielleicht auch liebevoller Blick dafür, dass sich verrennen, hinzufallen, richtig Mist zu machen zwischendurch, einfach zum Leben dazugehört.
Es gibt einen Unternehmer, der heißt Sascha Schubert, der hat eine Firma gegründet, das ist nichts geworden, und hat im Nachgang so eine Liste gemacht mit all den Fehlern, die er und sein Kompagnon begangen hatten. Und er nannte das im Nachhinein eine unverzichtbare Lektion. Und er war derjenige, der die erste deutsche FailCon organisiert hat. Also nach amerikanischem Vorbild. Ich glaube, du hast das auch mal hier auch mal genannt. In Amerika findet sowas statt. Messen, wo gescheiterte Unternehmer sich treffen oder Unternehmerinnen natürlich auch, um über ihre Fehler zu sprechen, damit andere daraus lernen können. Und zentrales Zitat von diesem Sascha Schubert ist, dass er gelernt hätte, dass Unternehmer nicht geboren werden, sondern gemacht. Und zwar auch durch genau diese Erfahrung. Also, weil ich gerade gesagt habe, was lernen wir, was können wir tun? Das ist doch mal auch eine ganz gute Idee im Unternehmerischen, um mit einem Scheitern nicht quasi an eine Wand gelaufen zu sein. Und das Ganze, das ist ja kein Endpunkt.
Also ich finde diese Partys so lange gut, wie man da nicht umgekehrt feiert, wie großartig man gescheitert ist. Also da gibt es auch solche leicht narzisstischen Anteile, ehrlich gesagt. Aber was ich toll daran finde, ist, dass Leute sich die Zeit nehmen, über ihr Scheitern nachzudenken und zu fragen, ab wann ist es eigentlich gescheitert? Wann sind die Fehler passiert, die ich hätte korrigieren können, damit es nicht so weit gekommen wäre? Und ich merke das selber auch in Verantwortung für den Bereich, in dem ich arbeite, dass man sich oft die Zeit nicht nimmt, genau zu gucken, warum ist eigentlich ein Projekt, eine Idee, ein Grundgedanke, ein Prozess gescheitert, sich hinzusetzen und mit anderen zusammen von außen wie von innen zu sagen, wir gucken uns das mal einen ganzen Tag an. Die Zeit nimmt man sich nicht, weil sofort das nächste Projekt kommt. Das erzählen ja auch viele, die Verwaltungsprozesse versuchen zu entschlacken oder die Schule neu zu organisieren, dass dazu eigentlich so Räume des Nachdenkens gehören, wo man nicht das Scheitern selber feiert, sondern sich die Ruhe nimmt zu überlegen, was hätte ich vielleicht anders machen können, weil dann auch deutlich wird, ich hätte vielleicht sogar auch was anders machen können und beim nächsten Mal mache ich es dann auch anders.
Ja, ich glaube, das ist gut für auch so den beruflichen Bereich, oder wir hatten gerade den wirtschaftlichen Bereich, zumal ja auch die Zahl der Insolvenzen in Niedersachsen auch nochmal angestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr. Und dann hatten wir gerade noch den Hinweis, wie man schulisch vielleicht schon dem entgegenwirken kann. Lass uns zum Schluss nochmal überlegen, privat, wenn man so eine Ehe in den Sand gesetzt hat oder denkt, oh wei, konnte ich wirklich meinen Kindern das mitgeben, was sie fürs Leben brauchen, etc. Also ich glaube, auch da wäre es auch hilfreich, wenn alle da offener miteinander drüber reden würden, ne? Als zu versuchen, das zum Beispiel auch voreinander zu verstecken oder nicht an die Oberfläche zu lassen.
Also das eine ist, finde ich, in der Tat auch, das nicht immer moralisch zu kommentieren. Also Liebesgeschichten können scheitern. Sie können auch einfach nur verschwinden, was ja dann im Ergebnis manchmal auch das Gleiche ist. Aber was ich lerne, zum Beispiel im Gespräch mit Menschen, die sich entwicklungspsychologisch mit dem Verhältnis von Eltern und ihren Kindern auseinandersetzen, dass die sagen, Kinder verzeihen unheimlich viel, wo Eltern sich dann nächtelang martern, weil sie möglicherweise nicht ganz so reagiert haben, wie sie eigentlich reagieren wollten, etwas lauter geworden sind, das Kind irgendwo weggezogen haben, anstatt auf Augenhöhe die Beziehungsebene einzusetzen und so. Das Wichtige ist nur, dass man das auch zum Thema macht. Also das Kind Kinder auch merken, diejenigen, die sie in diesem Leben begleiten, machen eben auch Fehler und deswegen darf ich auch Fehler machen. Und man kann sogar einen Fehler machen im Umgang mit solchen Situationen. Und das finde ich eine sehr wichtige Einsicht, weil es ja zeigt, dass wenn man eine gute Beziehung hat, innerhalb dieser Beziehung sogar das Scheitern möglich ist oder das Verändern einer Beziehung. Und das unterscheidet Kinder- und Elternbeziehungen möglicherweise auch von Liebesbeziehungen, die man dann auch beenden kann, anders als die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern.
Das wäre jetzt also so zur Elternrolle.
Das ist nur so ein Beispiel.
Ja, weil ich habe auch noch im Freundeskreis, fällt mir gerade noch spontan ein, eine Beziehung, zwei Kinder, sieht nicht gut aus gerade und da ist auch eine ganz, ganz große Sorge vor wirklich. Das Wort fiel auch, sozialer Ächtung, sollte das nicht funktionieren. So. Und da merkt man dann allein schon den Druck aus dem Umfeld, dass ich den Eindruck habe, dass da gar nicht so richtig offen drüber gesprochen werden kann, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt. Auch da habe ich dann auch nochmal gemerkt, boah, Wahnsinn, wie sehr ein das auch nochmal zusätzlich zu all den Problemen, die man hat, nochmal martern kann, wenn man denkt, nee, das kann ich nach außen hin nicht so, wird nicht anerkannt oder ich verliere dann Freundschaften oder was. Also auch da würde ich mir wünschen, dass da viel mehr Offenheit drüber stattfindet, weil das ja vielleicht sogar auch noch mehr helfen kann.
Ja, und das ist moralisch total vermessen, ehrlich gesagt, sich in die inneren Erfahrungen von etwa Paaren auf diese Weise einzumischen. Denn abgesehen davon, dass es übermorgen auch derjenigen passieren kann, die sich gerade noch moralisch überheblich zeigt, nach dem Motto, aber denkt doch an die Kinder oder versucht es nochmal, was auch immer. Es gibt da ja auch sogar positiv motivierte Dauerkommentare. Aber am Schluss verstärkt es natürlich das Gefühl, gescheitert zu sein. Obwohl es ja auch Konstellationen gibt, wo man sagen muss, dass eine Familie oder dass ein Paar auseinandergeht, kann eine Familie ja auch schützen. In anderer Hinsicht. Und deswegen wäre mir das so wichtig, dass man sich auch immer selber fragt, wenn man das Scheitern oder vermeintliche Scheitern anderer Leute kritisch beäugt oder kommentiert, dass diese Situation, die es in einer Jesusgeschichte gibt, dass er dann da steht mit einer Frau, die massiv verurteilt wird von ihrem Umfeld, sagt, wer unschuldig ist, werfe den ersten Stein. Man könnte an dieser Stelle das auch übersetzen und sagen, wer noch nie gescheitert ist, der werfe den ersten Stein. Und da werden keine Steine fliegen, wenn man das ernst nimmt. Und da gibt es auch so eine Kompensation. Ich glaube, manchmal gibt es auch so eine fürchterliche Schadenfreude von Erwachsenen, die denken, bei mir ist es noch nicht ganz so schlimm. Oder wie gut, dass mir das nicht passiert. Und das ist natürlich eine Verschiebung des Umgangs mit der eigenen Angst vor dem Scheitern.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich dich gerade noch eben vor 30 Sekunden fragen wollte, Mensch, wie enden wir heute hier? Was für ein Fazit finden wir nach dieser Folge? Und ich finde eigentlich diesen Gedanken ganz gut. Wer noch nie gescheitert ist, der werfe bitte den ersten Stein. Und ich glaube, das könnte irgendwie, das sollte doch helfen, wenn man einfach davon ausgeht, dass wir alle das ständig tun und schon mal uns das passiert ist, zu scheitern. Und dass wenn es alle tun, dass dadurch dieses ganze Negative aus dieser, wir hatten es ja, Fehlerkultur in Deutschland, dass man das so ein bisschen einschleifen kann, um etwas dann doch da, in dem Bereich, doch gerne etwas angelsächsischer zu werden.
Ja, oder? Und in mancherlei Hinsicht hilft auch noch etwas ganz anderes. Das kann man schon bei dem großen Philosophen Immanuel Kant lernen. Das ist nämlich der Humor. Also man kann ja bisweilen auch, wenn der Fehler eher so ein Fauxpas ist, wo man dann mit rotem Kopf dasteht und sich blamiert, weil schon wieder irgendwas richtig schief gelaufen ist, auch einfach mal herzhaft über sich lachen und seine eigene Dämlichkeit oder sein eigenes Unvermögen, mit einer Situation adäquat umzugehen. Und das heißt nicht über andere lachen, sondern über sich selbst.
Also das heißt, unsere Anregung an heute wäre, mit einzusteigen ins Schmunzeln und gemeinsam zu lachen, weil das dann so eine reinigende, entspannende
Wirkung. Und wir haben hat. In der Tat, ja, muss man ja sagen, bevor hier das Mikro angeht, genau so angefangen, uns etwas betröppelt zu erzählen, wie die Nacht so gewesen ist, um dann herzhaft übereinander zu lachen oder miteinander zu lachen. Und damit ist eigentlich auch die vermeintliche Tragik von so einer blöden Alltagssituation schon weg.
Das ist wirklich so. Wir haben uns vor dieser Folge getroffen und dann haben wir immer so ein Vorgespräch und anstatt uns beiden hier vorzugaukeln, wie top schon wieder alles gelaufen ist, hast du angefangen, dann habe ich gesagt, was bei mir alles war, die Nacht, dass ich mir den Kopf zermartert habe und Angst vorm Scheitern habe. Ich habe immer noch ein bisschen Bammel, aber ich kann jetzt drüber lachen. Ja, wollen wir so.
Also das Adrenalin, das man braucht, weil man möglicherweise etwas anfängt, was auch scheitern könnte, gehört vielleicht auch dazu, damit es dann möglicherweise weniger zum Scheitern verurteilt ist. Also es geht schon darum, das nicht auszublenden, sondern daraus auch eine positive Energie zu machen, nach dem Motto, wollen wir doch nochmal sehen, also ins Risiko gehen.
Also wir machen es so, als Anregung heute nach dieser Folge von Bleib Mensch, die Idee. Einfach lassen Sie uns mehr übers Scheitern sprechen, miteinander. Das kann sehr unterhaltsam sein und neue Perspektiven sozusagen eröffnen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Heute mal wieder hier bei dieser Folge von Bleib Mensch. Wenn Sie auch noch in Anführungszeichen schöne Scheitergeschichten haben, schreiben Sie uns sehr gern an bleibmensch@ndr.de. Diese Folge gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek. Und Petra, ich habe ja am Ende immer noch einen Tipp für einen anderen Podcast, den Sie hören können, wenn Sie schon in der ARD Audiothek sind. Und dann gehen Sie doch da mal in den Podcast rein vom Deutschlandfunk Nova. Der heißt Eine Stunde Liebe. Und da hören Sie sich dann vielleicht mal die Folge an, bis dass der Tod uns scheidet. Liebe und Ehrlichkeit. Warum? Weil wir hatten es ja gerade auch, manche Beziehungen halten ein paar Monate, manche ein paar Jahre, andere ein ganzes Leben. Und wie geht man damit um, wenn das Erhoffte für immer nicht eintritt? Darüber spricht die Autorin Katja Lewina, die über das Leben mit der Endlichkeit schreibt. Klingt auch gut, ne?
Klingt super.
Petra, ich danke dir vielmals für diese Anregung heute wieder. Dann komm, ab ins Leben, lass uns weiter.
Danke dir auch sehr und es kann ja sein, dass andere uns jetzt für gescheitert halten mit diesem Thema und das gehört auch dazu.
Genau, das gehört auch dazu. Lasst uns stolpern und hinfallen und wieder aufstehen und bis zur nächsten Folge von Bleib Mensch. Wir hören uns.
Ade.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.